das dickste Beats.
Big FM.
Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien.
Du rennst in meinem Kopf.
Hallo?
Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf.
Hallo?
Du rennst in meinem Kopf.
Ja.
Alles vorbei. Ja, wir sind lost.
Ist es gut oder schlecht? Ist das, was ich nicht weiß?
Weiß.
Ich will nicht heim, ich will noch bleiben.
Bleib.
Alles brennt aus, allem wird eins.
Eins.
Alle Ampeln grün und schalten sich gleich.
Yeah.
Schuhe aus Leder, endlich fühle ich mich wie jemand. Raus aus meinem Weg, heute Nacht wird dein
Fehler.
Sag zu deiner Mama, heute Abend kommen wir später.
Zähler.
Niemand kann uns helfen, wir hören nicht auf die Gegner. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien.
Du rennst in meinem Kopf.
Hallo?
Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf.
Hallo?
Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost.
Ich verlumm, ich hab nichts mehr im Griff. Feier immer noch Travis Anti-Gift.
Antidote.
Ich seh nichts, alles schwimmt wie im Trip. Irgendwie erwachsen, aber fühl mich wie ein Kind.
Yeah.
Ich zitter am iPhone, Kippen sind mein Backup. Ich brauch wieder Akku, bin gebrochen wie Majera. Alles geht zu schnell, sag bitte, nimmt jemand den Lenker. Suchst du deinen Frieden oder findest du den Henker? Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie ein Alien. Ruf 110 die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien.
Du rennst in meinem Kopf. Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost. Du rennst in meinem Kopf. Du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei. Ja, wir sind lost.
Big FM Night Talk.
Dein Leben, deine Stories.
Night Talk.
Big FM Night Talk.
Und am Mikrofon ist der Big FM Frau Heiko und der freut sich, dass ihr dabei seid, heute Abend im Night Talk, der etwas anderen Talksendung, die sich mit den Themen beschäftigen, die euch gerade beschäftigen. Heute mit einem Thema, das lässt mich erstmal ein bisschen tief Luft holen. Ist auf den ersten Blick ein Thema, was vermutlich eher weniger Leute betrifft, aber das umso betroffener macht, wenn man drüber nachdenkt und drüber spricht. Nämlich mein Leben mit einem schwerkranken, behinderten, pflegebedürftigen Kind, Bruder oder Schwester. Darüber wollen wir heute Abend mit euch ins Gespräch kommen. Und ich habe auch einen Gast im Studio, das ist Ursula Hoffmann. Ihre 19-jährige Tochter hat nämlich eine ganz seltene Krankheit, ist 24 Stunden pflegebedürftig und sehr intensiv pflegebedürftig. Ursula, ich freue mich, dass du da bist. Schönen guten Abend hier im Night Talk.
Hallo, guten Abend, Heiko.
Wie muss man sich die Krankheit von deiner kleinen oder schon fast erwachsenen Anne vorstellen?
Naja, zuerst einmal war gar nicht klar, dass sie krank ist oder eine Behinderung hat. Sie kam als ganz normales Baby zur Welt. Das ist unser viertes Kind. Wir haben 3 Töchter und einen Sohn. Und sie hat sich einfach im Laufe der Zeit nicht so entwickelt, wie sich normalerweise ein Kind von alleine entwickelt. Und dann gab es halt viele große Fragezeichen. Man geht dann zum Kinderarzt, man geht zum Spezialisten. macht irgendwelche Untersuchungen, aber so richtig irgendwie hat da nie jemand was rausgefunden. Und ja, so fing so ein bisschen ein Medizindschungel an, bis wir dann irgendwann schon auch merkten, dass geht ein bisschen weiter auseinander wie nur eine Entwicklungsverzögerung. Es ist einfach mehr geworden.
Das heißt, ihr habt irgendwann rausbekommen, nein, sie ist nicht krank, sie ist behindert. Und irgendwann habt ihr euch damit abfinden müssen, dass sie behindert bleibt.
Ja, irgendwann war klar, dass eben diese dieser Entwicklungsgap, sage ich jetzt mal, zu einem normal entwickelten Kind sehr groß ist. Und wir hatten dann irgendwann auch mal ein Foto machen lassen in der Uniklinik in Tübingen von ihrem Gehirn. Und dann hat man festgestellt, dass halt Myelin fehlt. Das ist ganz wichtig für die Nervenumhüllung, für Reizweiterleitung. Man hatte schon so ein bisschen eine Idee, aber sie hat einfach nicht angefangen, nach Spielzeug zu greifen. Sie hat nicht angefangen zu sprechen. Sie hat nicht angefangen zu krabbeln. Sitzen war sehr schwierig. Und wenn ich sie jetzt heute beschreiben würde, sie ist jetzt heute 19 Jahre alt, sie hat eine Windel. Sie kann nicht alleine essen. Sie hat ein Pflegebett, sie hat einen Schlauch im Bauch und sie braucht halt umfänglich Versorgung. Sie kann im Prinzip nichts alleine. Sie braucht immer jemand, der da ist, ja.
Welche Lebenserwartung hat sie?
Weiß keiner.
Weiß keiner?
Ja, es ist so ein seltener Gendefekt. Eigentlich trifft es nur Jungs, aber sie ist ja eindeutig ein Mädchen. Und von daher ist es auf diesem Gebiet sehr wenig erforscht. Und wir kennen auch keine Familie, die so eine Diagnose hat.
Das heißt aber, ihr müsst euch ständig auch mit dem Tod auseinandersetzen, oder?
Ja, sie war schon sehr schwer krank und hatte schwere Operationen am Magen und am Darm. War dann auch lange auf der Intensivstation, war beatmet. Und es war 2-3 Mal sehr stark auf der Kippe. Und ja, da überlegt man sich dann schon, wie ist das so, ja.
War das die Erstgeborene oder die Zuletztgeborene?
Das ist unser viertes Kind, ja.
Das ist das vierte Kind?
Ja, genau.
Aha. Das heißt, da hat man schon 3 gesunde Kinder und freut man sich auf das vierte Kind und nichts ahnt, wird es dann ein schwerstbehindertes Kind. Was macht das mit einem?
Also die erste Zeit, als natürlich klar war, dass sie anders ist als die anderen, hatte ich schon viel schlaflose Nächte, war ich auch sehr nah am Wasser gebaut. Also wenn irgendjemand gefragt hat, wie geht's dir, dann bin ich oft in Tränen ausgebrochen, weil ich es eben selber nicht wusste und selber überhaupt nicht so den Horizont überblicken konnte. Wo geht denn eigentlich die Reise hin?
Hast du dich irgendwann konkret entscheiden müssen, mein Leben gehört jetzt ganz der Anne, ich muss selbst die anderen 3 Kinder so ein bisschen vernachlässigen, weil ich ein Kind habe, was jetzt 24 Stunden Pflege braucht und das ein ganzes Leben lang?
Also das ist eigentlich ein schleichender Prozess. Das erste war, dass ich eben meine Berufstätigkeit sozusagen erstmal auf Eis gelegt habe. Ich bin eigentlich Hebamme vom Beruf und das habe ich mit Leib und Seele gemacht. Im öffentlichen Dienst konnte ich mich dann beurlauben lassen erstmal. Wir sind dann mit der Anne eben auch zu Therapien gegangen, war auch wochenweise weg. Mein Mann hat ganz viel gemacht, er ist also wirklich der Pfeiler oder der Anker in der Brandung, weil der Haushalt und die Kinder mussten ja auch weitergehen, auch wenn ich mit der Anne weg war. Ja, also meine Mutter hat auch sehr viel unterstützt. Und wir haben eigentlich immer versucht, auch Freiräume für die Geschwisterkinder zu schaffen. Das war mir ganz wichtig. Und oberstes Gebot war eigentlich auch bei uns zu Hause, dass wir gesagt haben, wir missbrauchen die Geschwisterkinder nicht als Babysitter. Dass wir Eltern sagen, wir machen uns einen schönen Lenz, wir gehen jetzt mal ins Kino oder schön essen und du bist da und du guckst, also du große Schwester, du guckst heute nach der Kleinen, du machst es mal. Ja? Also das war immer, dass wir gesagt haben, wenn wir weggehen wollen als Eltern, dann organisieren wir einen Babysitter und wir wollen nicht die Geschwister einspannen dazu.
Wie geht's denn deinen anderen Kindern mit der Anne? Ist es so sonnenscheinmäßig der Familienmittelpunkt oder ja, welches Verhältnis haben gesunde Kinder zu einem behinderten Geschwisterkind?
Also ich würde mal sagen, alle 3 haben so ihre eigene Beziehung zu Anne. Die älteste Tochter, Lea heißt sie, die ist jetzt 31, die hat natürlich die längste Zeit mit der Anne erlebt oder auch, glaube ich, halt auch die schwierigste Zeit am Anfang bewusst mitbekommen. Die macht alles in der Pflege, die ja, die liebt ihre Schwester heiß und innig. Und der Bruder, der dann kommt, der hat sich eher etwas zurückgenommen, würde aber auch alles machen für seine Schwester, aber ist eher ein anderer Typ eben. Mhm. Er würde vielleicht mit, wenn seine Schwester nicht behindert wäre, vielleicht auch nicht unbedingt viel mit ihr machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gibt's ja noch eine, die Nora, die ist auch Feuer und Flamme für ihre Schwester. Ja.
Jetzt haben wir viel von der Anne gehört und können uns das ein bisschen vorstellen, aber wir haben auch viel gehört, was sie nicht kann. Was kann sie denn? Schreib mal so ein, mal ein Bild von ihr, was sie gut kann.
Also was sie super, super, super gut kann, ist einfach lachen. Sie ist ein absolut fröhliches Kind. Wenn man Fotos von ihr sieht und oder wenn man sie einfach live erlebt, ich sag immer, dieses Kind ist der Icebreaker zum Thema Kinder oder Menschen mit Behinderung. Sie lacht jeden an, egal wie man sie anschaut. Sie ist immer gut drauf. Sie weint auch so gut wie nie. Also sie kann sich leider schmerztechnisch nicht so äußern. Aber das ist, glaube ich, ihre allergrößte Stärke, dass sie unvoreingenommen jeden Menschen, der ihr so gegenübersteht, anlacht.
Mhm. Ja. Das ist ein schönes Bild.
Das ist absolut super, ja.
Du sagst, sie ist Icebreaker, Icebreakerin. Ja. Hast du den Eindruck, wir brauchen das in der Gesellschaft, so ein Icebreaker in Sachen Thema behinderte Menschen beziehungsweise Geschwister von pflegebedürftigen Kindern?
Also ich denke, wir brauchen schon Icebreaker. Wir brauchen, oder die Gesellschaft, würde ich mal sagen, ist noch nicht so weit, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Also ich habe viel selber erlebt, dass ich auch angesprochen wurde auf die Behinderung von Anne. Sie sitzt ja auch im Rollstuhl und sie spricht nicht, sie bewegt sich ein bisschen komisch. Also wenn man es zum zweiten Mal hinschaut, merkt man schon, dieses Kind oder diese junge Frau ist irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und ich wurde dann schon gefragt, na, haben Sie es denn nicht vorher gewusst? Kann man denn da nichts machen oder haben sie sich denn nicht untersuchen lassen? Mhm. Und solche Dinge, das trifft einen schon mega, würde ich mal sagen. Ja, das ist schon, da muss man erstmal schlucken. Und ich habe mir dann selber einen Spruch sozusagen parat gelegt, weil ich gedacht habe, irgendwas muss ich da erwidern. Also das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Mhm. Und wenn dann mal wieder so ein dummer Spruch kam, dann habe ich gesagt, na ja, Sie, übermorgen haben Sie einen Schlaganfall und dann werden Sie gefüttert. Mhm, so, und dann war Ruhe eigentlich im Kasten.
Mhm. Ja, so. Sind wir mal ehrlich, liebe Ursula, ich persönlich glaube ja, dass sich die Gesellschaft in Sachen Inklusion überhaupt nicht mehr ändert. Also, wenn du gerade sagst, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, aber ich glaube, wir Menschen haben immer Schwierigkeiten mit anderen Menschen und noch mehr Schwierigkeiten, wenn es behinderte Menschen sind, die so ganz anders sein können. Glaubst du wirklich, dass die Gesellschaft sich nochmal verändert?
Also ich denke schon, dass die Gesellschaft offener wird. Also denn die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Mhm. Inklusion ist für mich auch so ein Wort, das ich gerne eigentlich in Gänsefüßchen setze. Unsere Tochter war in keinem inklusiven Kindergarten, sie war in keiner inklusiven Schule, sie ist jetzt in der Tagesförderstätte, die ist auch nicht inklusiv. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Thema. Aber was ich mir auch schon so ein bisschen selber auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich denke, ja, ich gehe mit meiner Tochter raus, wir sind im Freien, wir sind überall dabei, wir fahren Bus, wir gehen auf den Markt. Und wenn uns jemand anspricht, da kriegt jemand eine ehrliche Antwort. Ja. Ja? Oder Kinder fragen ja oft, warum sitzt das Mädchen im Rollstuhl? Oder auch schon die kleinsten Kinder merken, dass das nicht passt, dass so ein großes Kind in so einem Teil drin sitzt, das auch kein Kinderwagen ist. Und dann entspannt sich manchmal ein Gespräch, das Kind fragt, warum das so ist und dann erkläre ich das. Versuche ich das altersgerecht zu erklären. Manchmal kommt dann auch ein Gespräch mit den Eltern zustande oder mit der Oma oder so. Und das ist dann ganz spannend im Prinzip. Wo ich denke, dann muss ich mal die Hand reichen. Der andere hat Angst vor uns vielleicht oder weiß nicht, wie man sich verhalten soll. Und dann mache ich einfach einen Schritt und denke, spreche dann einfach an.
Das hört sich gut an. Ursula, wir reden gleich weiter. Ich habe noch 1000 Fragen. Aber wichtig ist auch, dass ihr heute Abend hier mitredet im Night Talk. Ruft an zum Thema 08900901, 08900901. Vielleicht sei da selber so ein Bruder oder Schwester einer behinderten Person, ein Schwerstpflegefall, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr selber Kinder, die schwerst krank sind. Vielleicht habt ihr Kinder, von denen ihr schon Abschied nehmen musstet oder wo ihr gerade einfach nicht wisst, wie es weitergehen sollt. Dann kommt doch mit uns heute Abend hier ins Gespräch. Ursula ist bis Mitternacht da, habe ich doch richtig gesagt, oder? Bis zum bitteren Ende da. Und du stellst dich auch allen Fragen, die heute Abend kommen, zum Thema Leben mit pflegebedürftigen Kindern und Geschwistern. Ich freue mich auf eure Anrufe. 08900901, 08900901. Und wir haben natürlich auch hier die bigsten Beats, wie ihr es gewohnt seid, im Night Talk bei Big FM. Schönen guten Abend. Am Mikrofon ist der Big FM Pfarrer Heiko.
Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. 2,000 shorties wanna tie the knot, hey, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love or not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see the you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two-C slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we'll just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chels will do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how it go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Who's bad?
Big FM Night Talk.
Night Talk. Dein Leben.
Deine Stories.
Und manchmal kann das Leben ganz schön hart sein, wenn man ein Kind bekommt und plötzlich feststellt, es entwickelt sich nicht so ganz normal und dann feststellt, es ist behindert. Das krempelt das Leben ganz schön um. Und das, glaube ich, das schreibt dann Stories. Und manchmal können solche Geschichten wirklich Hoffnung verbreiten, obwohl alles so unrosig aussieht. Deshalb freue ich mich riesig über meinen Studiogast heute Abend, die Ursula, denn die hat schon ein wunderschönes Bild über ihre schwerstbehinderte Anne erzählt. Herzlichen Dank und nochmal herzlich willkommen bei uns im Studio, liebe Ursula.
Danke.
Und wir haben einen weiteren Gast bei uns in der Leitung von der Ostalb. Das ist der Uwe. Schönen guten Abend, Uwe.
Hallo.
Ich freue mich. Das heißt doch richtig, das ist doch die Ostalb, von der du anrufst, gell?
Ja, ganz genau.
Wunderbar. Freue mich riesig, dass du bei uns bist und bin sehr gespannt mit Ursula zusammen, was deine Geschichte ist zu unserem Thema heute Abend, Leben mit pflegebedürftigen Kindern und Geschwistern.
Meine Geschichte ist einfach, dass ich auch eine behinderte Tochter habe. Meine Leni ist 7, das heißt ein bisschen jünger als Ursulas Tochter. Allerdings war bei uns der Ritt im Vorfeld nicht ganz so wie bei Ursula. Das heißt, wir haben das Glück im Unglück gehabt, dass wir unsere Tochter in einem Krankenhaus bekommen haben, in der ein Arzt war, der schon mal diesen Gendefekt hatte. Also der hatte schon mal ein Kind mit diesem Gendefekt, mit der meine Tochter geboren wurde. Und deswegen konnte er auch gleich den Verdacht äußern, dass dieser Gendefekt bei ihr vorhanden ist, weil es ein ganz, ganz typisches Indiz gibt dafür. Und das heißt, wir haben praktisch, ich glaube, zweieinhalb Wochen nach der Geburt bereits die Diagnose gehabt.
Und Diagnose heißt konkret dieser bestimmte Gendefekt, ja, und dann?
5p-Syndrom heißt der Gendefekt.
Okay, und was macht das mit den Menschen?
Das bedeutet, am 5. Chromosom, an einem kurzen Arm, fehlt einfach ein Stück.
Und wie wirkt sich das aus konkret? Wie muss man sich Leni heute vorstellen?
Leni ist auch ein total lebenslustiges Kind, die eigentlich immer den Schalk im Nacken sitzen hat, die eigentlich immer gut drauf ist. Und sie hat ein paar Beeinträchtigungen, das heißt, sie kann nicht wirklich kauen. Das heißt, man muss beim Essen extrem aufpassen, sie ist inkontinent. Sie trägt Windeln, die Sprache ist nicht wirklich entwickelt. Das kommt jetzt so langsam so ein bisschen. Und ansonsten grobmotorisch, das heißt, sie kann beim Laufen lange Strecken ist eher schwierig, weil dann einfach die Kraft fehlt. Da sind wir dann auf Hilfsmittel angewiesen. Das sind eigentlich so die größten Baustellen, sage ich mal.
Lieber Uwe, wir sind hier bei Big FM, einem Jugendsender, und du erlaubst mir auch so ein paar komische Fragen, ja?
Na klar.
Uwe, meine erste Frage wäre mal so unter Männern unter vier Augen. Wir Männer wünschen uns doch, dass gesunde Stammhalter kraftvoll und vorzeigbar zur Welt kommen. Was hat das mit dir gemacht, dass da Leni jetzt da ist?
Also prinzipiell habe ich immer gesagt, mir ist egal, ob es ein Stammhalter oder eine Stammhalterin wird, Hauptsache gesund. Das heißt, dieses Thema ist weder bei mir in der Familie noch bei meiner Frau in der Familie ein Thema gewesen. Und also es war zusätzlich noch so, dass meine Frau weiterhin im Krankenhaus war, 3 Wochen nach der Geburt, und ich jeden Abend alleine nach Hause gefahren bin, und das war schon, da ist eine Welt zusammengebrochen.
Und ja. Warum ist sie zusammengebrochen? Weil du deine Frau vermisst hast oder weil du das Schicksal kaum ertragen hast?
Weil keiner von uns wusste, was auf uns zukommt. Keiner hat sich im Vorfeld mit diesem Thema beschäftigen können. Weil es einfach, wie gesagt, es gibt keinerlei Vorerkrankung bei uns in der Familie, wo auch nur annähernd ein Verdacht bestehen würde, dass man ein behindertes Kind bekommt. Das ist ja immer so ein bisschen der Trugschluss, der da ist, dass auch wenn man Tests macht, die Tests belaufen sich nur in Anführungsstrichen auf Trisomien, auf 3 verschiedene, aber es gibt 8000 verschiedene seltene Krankheiten. Das heißt, es ist ein Trugschluss, sicher zu sein, dass man ein gesundes Kind auf die Welt bekommt, nur sagt einem das im Vorfeld keiner.
Wie geht's denn dieser zusammengefallenen Uwe-Welt heute?
Sehr gut. Also ganz ehrlich, ich glaube, meine Tochter hat mich zu einem besseren Menschen gemacht.
Das musst du mir jetzt erklären. Warum besserer Mensch? Was war Uwe vorher für einer?
Na, Uwe war an sich schon der gleiche. Allerdings hat er sich nie um soziale Dinge groß gekümmert, sage ich mal. In dieser Welt, in der wir jetzt leben, ist ein Miteinander völlig normal, man hilft sich gegenseitig, man verschließt nicht die Augen voreinander. Ich habe vorher noch nie irgendwie Berührung mit behinderten Menschen gehabt und bin jetzt froh, dass ich all das gemacht habe, was ich gemacht habe in den letzten 7 Jahren, weil einfach meine Welt viel, viel größer und viel, viel bunter geworden ist.
Die Antwort, die möchte ich fast auswendig lernen. Die ist so gut. Vielen Dank dafür, Uwe. Deshalb überträgst du meine nächste Frage auch. Warum habt ihr euch nicht getrennt als Ehepaar? Ich weiß mich von ganz vielen, die das nicht ausgehalten haben, dass ihr eh in die Brüche gegangen. Man schiebt die Schuld auf sich, einer dem anderen in die Schuhe. Was hat euch stark gemacht? Warum seid ihr noch zusammen?
Also, ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben uns nicht testen lassen, ob einer von uns Träger ist. Das ist nämlich auch eine Variante, wie dieser Gendefekt zustande kommen kann, dass im Laufe der Entwicklung von meiner Frau oder mir einfach durch Umwelteinflüsse dieser Gendefekt oder das Gen angeknackst ist, sage ich mal auf gut Deutsch, und dass das dann weitergegeben wird. Das haben wir aber bewusst nicht gemacht, weil eben genau das uns nie passieren sollte. Wir wollten uns nicht gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, beziehungsweise wollten wir nicht, dass derjenige, der Träger sein könnte, sich irgendwann die Schuld dafür gibt. Weil es hat einfach keiner Schuld, außer die Natur. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt bei uns. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt niemanden. Das heißt, meine Eltern waren weit weg, ihre Eltern waren weit weg. Wir mussten da alleine durch und wir haben uns einfach durchgekämpft für unsere Tochter. Und dann 3 Jahre später ist unsere zweite Tochter geboren. Und das macht einfach nur noch Spaß.
Das ist ein gesundes Kind oder
ja.
Normal ja. Oder wie sagt man da? Ja.
Es sind beide gesund und das eine hat eine Behinderung und das andere nicht.
Und wie geht's ihr mit dem behinderten Erstgeborenen?
Gut, sie wächst damit auf. Für sie gibt's, für sie ist ihre Schwester völlig normal, weil sie kennt sie nicht anders. Es ist ihre große Schwester. Und sie hat mittlerweile auch verstanden, dass sie ihre große Schwester eigentlich in allen Dingen überholt hat. Sie hilft ihr, ohne dass wir das jemals von ihr verlangen. Sie hilft ihr beim Aus-, beim Anziehen. Sie will ihr dann teilweise auch schon Essen geben und was weiß ich nicht alles. Also sie wächst in dieses Thema rein, sie wächst da total sozial auf, aber alles von sich selber aus.
Ich würde gern noch mal kurz die Ursula fragen zu dem Thema, das du schon gerade ein bisschen für dich beantwortet hast, die Frage nach der Schuld. Also irgendwie stellt doch jeder Mensch die Frage nach der Schuld. Wer hat jetzt Schuld an dem ganzen Schlamassel? Wie war das bei euch, Ursula?
Ja, der Gendefekt, den die eine hat, der nennt sich Pelizaeus Merzbacher. Also diese Gendefekte haben auch irgendwie immer seltsame Namen. Und wir haben uns tatsächlich, mein Mann und ich, wir haben uns in der Humangenetik testen lassen, weil wir wissen wollten, ob wir vielleicht irgendwas an die anderen Geschwister übertragen haben. Darum ging es eigentlich. Und da wurde nichts gefunden. Von daher ist Anne genauso eine spontane Mutation, eine Laune der Natur, wie die Leni eben beim Uwe. Ja.
Und spielt Schuld wirklich überhaupt keine Rolle bei euch beiden, auch in Sachen, warum lässt Gott sowas zu, um Himmels Willen? Spielt das eine Rolle? Irgendwo muss doch die Schuldfrage mal geklärt werden oder lebt man damit einfach? Ursula hat dir zuerst die Frage.
Also, dass Gott sowas zulässt. Also ich bin Christin und von daher hat sich für mich jetzt die Frage irgendwie nie gestellt. Also ich denke eher, ich habe eher die Hoffnung oder den Glauben, dass ich sage, okay, in unserer Familie steht so ein Kind geboren und wir kriegen dann vielleicht noch eine Extraportion obendrauf. Oder wir halten es ein bisschen länger aus oder keine Ahnung. Also mit Schuld, also das finde ich ganz, ganz übel. Mir wurde auch schon, wurde schon auch mal hinterfragt, ob wir nicht irgendwie Schuld hätten im christlichen Sinne da irgendwie. Und also das kann ich nur von mir weisen, das finde ich unmöglich. Ja.
Das ist natürlich heftig.
Ja, also.
Ja. Uwe, die gleiche Frage nochmal an dich. Gibt es wirklich nichts mehr zu regeln in Sachen Schuld? Auch keinen Widerspruch gegenüber dem Schöpfer, der die Natur so geschaffen hat?
Naja, der Schöpfer hat in meinem Leben bisher noch keine große Rolle gespielt, da ich in den neuen Bundesländern, wie man mittlerweile sagt, aufgewachsen bin. Und wie gesagt, ich für mich habe diese Antwort ja vorhin schon gegeben. Für mich ist die Natur schuld. Und es ist eine spontane Mutation, auch wenn ich es nicht weiß, glaube ich da ganz fest dran, dass das so ist. Und im Endeffekt, Schuld würde ja dann auch so ein bisschen implizieren, dass ich mit dem Schicksal hadere.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt tue ich oder versuche ich das nicht zu tun. Ich liebe meine Tochter oder meine beiden Töchter über alles. Sie sind so, wie sie sind. Die eine hat halt an der Stelle eine Macke, die andere an der anderen. Und ich versuche das gar nicht so zu sehen. Das Einzige, was mir immer mal wieder passiert, wenn ich Gleichaltrige sehe oder wenn man sich so überlegt, wie man selber in der Jugend unterwegs gewesen ist, was man alles angestellt hat, dass ihr sowas wahrscheinlich verwehrt bleiben wird. Das ist eigentlich eher das, was mich dann wirklich beschäftigt.
Aber das ist was, was wir persönlich subjektiv definieren, Lebensqualität.
Natürlich.
Und muss vermutlich jeder für sich persönlich einordnen und klar kriegen, so auch die Leni für sich, ja, auch wenn sie nie absolut über den Begriff Lebensqualität nachdenken wird, aber sie ist einfach glücklich oder nicht glücklich.
Definitiv, aber es sind halt so Dinge, über die man dann einfach nachdenkt, wenn man, ja, weiß ich nicht, Jugendliche beim Feiern sieht oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob meine Tochter jemals mal einen Rausch hat, jetzt mal ganz salopp gesagt. Ne? Das ist heutzutage, gehört das irgendwo mit dazu. Ich weiß nicht, ob sie das jemals erleben wird.
Da könnte ich jetzt sagen, als einer, der 4 Kinder hat und einer davon ab und zu mal einen Rausch, Gott sei Dank, Uwe, wirst du dich mit sowas nicht auseinandersetzen müssen.
Natürlich, aber es gehört ja eigentlich irgendwo so zum Erwachsenwerden mit dazu. Mhm. Also in unserer Gesellschaft. Aber wie du schon gesagt hast, es hat ja nichts an Lebensqualität, dieses Thema. Es ist eine Erfahrung, die man macht und entweder findet man sie toll oder eben auch nicht. Aber es sind halt alles Dinge, die einen einfach beschäftigen, weil das ist ja eigentlich dieser ganze Prozess des Erwachsenenwerdens, was dann alles mit dazugehört.
Mhm. Uwe, nochmal unter 4 Augen, okay? Mhm. Wie alt bist du?
40.
40, das heißt, wenn es gut läuft, kannst du deine Leni noch 30 Jahre pflegen und dann hast du keine Kraft mehr dazu. Was passiert dann?
Ja, das ist ein Thema, womit wir uns mittlerweile gedanklich auch schon befassen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, gerade wir Eltern von behinderten Kindern, unser größtes Problem ist das Loslassen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wir versuchen das dann auch jetzt schon, oder wir wollten eigentlich letztes Jahr schon anfangen, aber da hat uns Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, indem wir sie auch immer mal wieder in eine Tagespflege oder irgendwas geben, damit sie sich auch an fremde Leute gewöhnt, dass es für sie einfach normal ist in ihrem Leben, weil das einfach über kurz oder lang auf sie zukommen wird, weil wir das einfach nicht ihr ganzes Leben lang machen müssen, auch für sie, weil auch sie hat das Recht, sich von ihren Eltern abzunabeln und einfach ihr eigenes Leben zu meistern, so selbstständig, wie es ihr auch immer möglich sein wird.
Wie war die Erfahrung dann, als ihr sie so in die Tagespflege gegeben
habt? Wir haben es ja noch nicht machen können.
Ah, ihr habt es noch nicht gemacht.
Wir wollten es letztes Jahr anfangen, aber wie gesagt, durch Corona ist das ja alles erstmal eingefroren gewesen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Jahr, solange es die Inzidenzzahlen zulassen, einfach mal hinbekommen.
Hast du da ein bisschen Angst davor? Oder
ja.
Hast du noch Hoffnung, dass alles anders wird und gut wird?
Natürlich, die Hoffnung hat man immer, aber natürlich begleitet einen das auch voller Angst. Also das ist schon stellenweise im Kindergarten so gewesen, das ist stellenweise in der Schule so gewesen. Weil gerade das Thema, dass sie nicht schlucken kann, ist halt ein sehr, sehr gefährliches. Weil sobald die Stückchen größer werden, verschluckt sie sich so, dass sie auch bei uns schon zweimal richtig blau angelaufen ist und wir sie an den Füßen halten mussten, damit das Stück wieder rauskommt. Und wir erleben sie tagtäglich und wissen um die Problematik und trotzdem passiert uns das genauso. Und wenn man sich dann vorstellt, dass sie einfach unter, ich sag jetzt mal, für sie fremde Leute ist, denen man das zwar sagt, aber dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, das hat man erst, wenn man sowas mal wirklich erlebt hat.
Das heißt, du und deine Frau, ihr müsst auch immer wieder damit rechnen, dass sie unverhofft mit dem Tod konfrontiert wird.
Das würde ich so nicht sagen. Also wir versuchen natürlich alles, dass sowas nicht passiert, aber ich glaube, so direkt mit dem Tod haben wir uns bei ihr noch nicht beschäftigt. Also ich zumindest nicht.
Eher verdrängt oder weil sie einfach zu fit ist, um darüber nachzudenken?
Sie ist einfach zu lebenslustig dafür.
Okay. Ursula, du hast einen Verein gegründet, Rückenwind. Thematisiert ihr sowas? Sagt ihr den Eltern auch, setzt euch auch mit diesem Thema auseinander oder behält Uwe recht und sagt, jetzt genieße ich das Leben mit meiner lebenslustigen Lene?
Naja, das ist schon bei uns auch Thema. Es gab auch in unserer Gruppe auch schon Kinder, die verstorben sind oder auch Kinder aus der Klasse oder aus dem Kindergarten. Was ein ganz wichtiges Thema ist oder wo es dann wirklich zum Thema ist, ist natürlich, wenn es darum geht, ein Behindertentestament zu erstellen. Das hört sich jetzt hier vielleicht ein bisschen krass an, aber es ist so. Die Familien müssen dringend ein Testament so erstellen, damit nachher das Kind mit einer Behinderung auch so versorgt werden kann und dass der Staat nicht eben alles geerbte Geld sozusagen einkassiert. Und das ist eine ziemlich komplizierte Sache und viele Eltern wissen das nicht. Und da kommt es natürlich schon auch zur Sprache, dass wir sagen, wir müssen viel früher über den Tod nachdenken, über das die Zeit nachdenken, wenn das Kind mit Behinderung alleine übrig bleibt oder über Geschwisterkinder hat, aber die Eltern dazu fehlen, wie das denn dann in der Zukunft alles geregelt ist. Ja, das ist schon ein Thema, ja.
Schlagern dir da die Ohren, Uwe, wenn du sowas hörst, oder sagst du, lass mich bloß in Ruhe mit sowas?
Nee, wir haben tatsächlich auch schon ein Behindertentestament gemacht letztes Jahr.
Ah, dann ist ja alles...
Allerdings ist das auch tatsächlich so, wie es die Ursula sagt, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das Behindertentestament lag bei uns, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre, der Entwurf, bis wir uns wirklich final da richtig durchdringen konnten, um das Thema abzuschließen. Weil es halt einfach schwierig ist, weil man dann, wie gesagt, meine Tochter ist 7, da denkt man noch nicht wirklich über den Tod seines Kindes nach. Und von daher ist das alles sehr, sehr weit weg für mich persönlich.
Das glaube ich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dich einfach mit den Themen beschäftigst, die deine Tochter glücklich machen, oder? Was kann sie, was macht sie gerne? Und weißt du was, ich würde mal vorschlagen, wir nehmen da noch den Tarek mit in die Sendung. Bei dem habe ich nämlich gerade gelesen hier an meinem Computer, er bietet Hilfe an, macht besondere Aktionen mit behinderten Menschen. Guten Abend, Tarek.